Achtung, antreten. Es ist Donnerstagnachmittag und seit dieser Woche gibt es jemanden aus der Mitte, der tatsächlich wirklich ganz ernsthaft in den Bundesrat will. So richtig. Recht erstaunlich. Markus Ritter, der Bauernverbandspräsident, hat bei seiner Ankündigung so tönt, als sei er eigentlich schon gewählt und würde nur darauf warten, bis er die nächste Haubitze laden darf.
Wir waren aber 7 Mann an unserer Geschützbedienung in der RS. Ich war wahrscheinlich einer der 3, sie hatten es nicht so schön mit mir. Aber von meinen 6 Kameraden haben alle 6 den Vorschlag bekommen, in die Unteroffizierschule zu gehen. Außer mir alle. Wir waren immer die schnellste Geschützbedienung. Daran führte kein Weg vorbei. Also Armee und Landesverteidigung haben mir immer viel bedeutet. Selber bin ich aber keinen militärischen Karriereweg gegangen.
Instant-Klassiker. Er hat klar gemacht, wenn er gewählt würde, dann würde er sofort und freudig das VBS übernehmen und auch nicht so schnell wieder gehen.
Schauen Sie mal, in meinem Leben habe ich noch nie ein Haus verlassen, das ich nicht aufgeräumt habe.
Das tun wir dann auch gerne überprüfen, wie das auch daheim ist und so, wenn er am Morgen aus dem Haus geht. In Markus Ritter, seine Kandidatur, die hat gemischte Reaktionen ausgelöst. Würde er im Bundesrat gewählt werden, hätten 5 von 7 Leuten in der Regierung einen landwirtschaftlichen Hintergrund. Und mindestens 2 von ihnen würden St. Gallen-Dialekt reden. Bildet das die Bevölkerung richtig ab? Ist es heute noch wichtig, woher ein Bundesrat kommt? Was er für eine Ausbildung hat? Was für ein Geschlecht? Und wenn die Mitte jetzt tatsächlich niemand anders mehr findet, gibt es eine stille Wahl. Das alles diskutieren wir heute im Politbüro. Und zwar mit Larissa Wien, der Jacqueline Büchi und dem Fabian Renz. Sie sind alle hier im Studio zu Zürich. Ich heiße Philipp Loser und ich fange die Sendung an mit herzlichen Grüßen an Lukas und an Lisa. Sie waren die Ersten, die sich nach meiner verknorzten Wette gemeldet haben. Es hat kein Bündner Wein gegeben, so viel Erbarmen hatte ich, sondern ein Italiener, wie sich das gehört. Und damit, hallo zusammen.
Hallo zusammen. Hallo miteinander.
Hallo miteinander.
Wir fangen an. Ich habe fast nicht genug von ihm hören, finde ich. Und zwar im Bahnhof von St. Gallen, wo Markus Ritter diese Woche seine Kandidatur für den Bundesrat angekündigt hat.
Schauen Sie mal, in meinem Leben habe ich noch nie ein Haus verlassen, das ich nicht aufgeräumt habe. Das galt für mich als Stadtrat von Altstetten, als Präsident des St. Galler Bauernverbandes. Das gilt für mich als Schweizer Bauernverbandspräsident, aber auch unseren Betrieb, den wir vor 2 Jahren an unsere Söhne weitergegeben haben, haben wir in allen Teilen so übergeben, dass unsere Söhne eine optimale Grundlage haben oder hatten, den Betrieb weiterzuführen.
General in Bern, die sind schon mit den Hacken zusammengeknallt, als sie das gehört haben. Es war ein riesiger Auftritt. Wie habt ihr das gefunden?
Ja, das war Ritter in Reinkultur. Also, dass jemand so unbescheiden ist und gleichzeitig so schweizerisch, finde ich recht beeindruckend. Ich glaube, das gibt es wirklich kaum ein zweites Mal. Aber der Mann kann das irgendwie. Und ich habe es auch noch erstaunlich gefunden, dass er bei dem Auftritt eigentlich wirklich gerade eine ganze Reihe von Leuten aus seiner eigenen Partei in die Pfanne gehauen hat. Also allen voran die eigene Bundesrätin, weil er quasi gesagt hat, in dem Departement, in dem VBS herrscht ein riesen Chaos und da müsse ich endlich mal jemanden an, der ein bisschen Führungserfahrung hat und noch irgendwie ein bisschen anstehen und ein bisschen den Tarif durchgeben. Und dann hat er irgendwie noch Frauen in seiner Partei in die Pfanne gehauen, weil er quasi gesagt hat, die passen nicht ins VBS alle zusammen.
Ja, das ist zweifelhaft, wenn man nachher los, was er genau gesagt hat, weil sein Französisch etwa gleich zweifelhaft war. Das hören wir nachher. Mach weiter, Larissa, sorry.
Ja, also ich habe einen sehr beeindruckenden Auftritt gefunden. Und ja, er hat eigentlich ja wirklich erstens eine Bewerbung abgegeben für das VBS, das war mal das eine. Und dann hat er quasi eben versucht, schon mal gegen alle möglichen noch Konkurrenten irgendwie eine Spitze schon mal auszufahren, obwohl bis jetzt sich gar niemand anders gemeldet hat. Das ist auch noch interessant.
Nicht nur gegen Konkurrenten, sondern gegen eigentlich jeden Kritikpunkt, der könnte aufkommen. Also irgendwie, er kandidiere ja nicht als Bauer und auch nicht als St. Galler, sondern will die ganze Bevölkerung vertreten. Also es war ein wahnsinniger Staatsmensch schon gewesen. Es geht ihm auch nicht um irgendeine Ideologie, sondern darum, dass es der Bevölkerung gut geht, der Schweiz gut geht und so. Also sehr, sehr staatsmännisch. Und wie du schon ein bisschen angetönt hast, Larissa, Er hat sich auch fest als Macher inszeniert. Er hat immer wieder in Varianten gesagt, auch in den Interviews, die er nachher gegeben hat, den verschiedenen Medien, viele würden ja zurückschrecken von so einer Herkulesaufgabe, wie das in dem VBS sei. Er wachse sie eigentlich meistens daran, wenn er eine grosse Aufgabe hat. Und das sei jetzt so eine grosse, dass man irgendwie besonders daran könnte wachsen. Also so ein bisschen ein Ritter für alle Fälle.
Also, ich habe es bemerkenswert gefunden, wie sehr er das Amt wirklich zu wählen scheint. Also, er hat ja doch lang gezögert, bis er jetzt die Kandidatur bekannt gegeben hat. Hat sich vielleicht auch nicht wahnsinnig hohe Chancen ausgerechnet, wenn er jetzt gegen einen Martin Candinas oder so hätte müssen antreten. Jetzt, wo so viel unter anderem eben der erwähnte Herr Candinas abgesagt haben, jetzt sieht er offensichtlich seinen Moment gekommen und der Umstand, dass er so eindeutig sich jetzt auch als Verteidigungsminister empfiehlt, zeigt doch, dass es ihm sehr, sehr ernst ist, dass er das wirklich will. Weil, einfach, um das nochmal in Erinnerung zu rufen, grundsätzlich kann man zwar nicht wissen, wie die Bundesräte den Departement unter sich aufteilen, aber ich würde sagen, in der jetzigen Konstellation liegen die Chancen, dass die neu gewählte Person von Mitte-Partei das Verteidigungsdepartement übernehmen muss, bei etwa 90, 95 oder noch einem höheren Prozent.
Nachher kommt er nicht mehr viel, nach
95. Nein, dann kommt noch 100, vielleicht sind es, nein, nicht gerade ganz 100, das ist mathematisch wahrscheinlich fast nie der Fall. Aber wie gesagt, also es gibt keine Anzeichen dafür, dass irgendeiner von den amtierenden Bundesrätinnen und Bundesräten das Departement will übernehmen.
Dass man sich, das ist ein guter Punkt, Fabian, dass man sich so explizit auf ein Departement bewirbt bei seiner Ankündigung, das ist auch eher selten.
Es ist auch oft ein bisschen riskanter als das Mal. Also letztes Mal ist ja das Innendepartement eigentlich frei geworden, wo Alain Berset gegangen ist. Und dort weiss man aber, das ist ein beliebtes Departement. Es gilt als einflussreich schon lange, nicht so wie das VBS, wo so up and coming ist, sozusagen. Und das hat sich ja dann am Schluss auch effektiv Frau Baum-Schneider geschnappt und hat es nicht dem Beat Jans überlassen. Und dort haben beide Kandidaten immer so betont, ja, sie würden schon gerne in seinem Departement, aber sie können sich durchaus auch andere Departemente vorstellen und sie wollen grundsätzlich einfach Verantwortung in der Regierung übernehmen und nicht in einem Departement spezifisch. Also ich glaube, es ist einfach schon jetzt eine spezielle Situation, dass man sich wirklich nicht könnte vorstellen, wer von den Amtierenden würde ins VBS wechseln.
Und es ist vielleicht auch ein bisschen am Umstand geschuldet, dass das VBS ja einer der Hauptgründe zu sein scheint, einmal in der öffentlichen Debatte und Diagnose, dass eben so viel abgesagt haben für die Bundesratskandidatur. Der Markus Ritter ist insofern auch so ein bisschen die Gegenthese zu all denen, die eben das innere Feuer gesucht haben und so, wo wir letztes Mal darüber geredet haben. Er ist der, der sagt, ich mache es jetzt einfach, weil ich es muss machen und sonst will ja niemand und eben gerade die schwierige Aufgabe im VBS will ja sonst niemand. Also ich bin da und mache das jetzt.
Was ja auch darum bemerkenswert ist, weil der Markus Ritter ist kein genuiner Sicherheitspolitiker, das war er nie gewesen. Er ist nicht Mitglied der sicherheitspolitischen Kommission. Seit seiner Wahl im Nationalrat vor 13 Jahren hat er immer der Wirtschaftskommission angehört. Er hat ja in dem Ausschnitt, wo du laufen lässt, Philipp, hat er selber darauf hingewiesen, dass er auch nicht eine grosse militärische Karriere vorzuweisen hat. Eben, er ist Gefreiter vom Rang her.
Das war die schnellste Geschützbedienung, die die Schweizer Armee wahrscheinlich je gesehen hat.
Entschuldigung, Herr Ritter, das ist auch nicht jetzt pejorativ gemeint, ich will damit einfach sagen, oder? Er hat jetzt überhaupt nicht irgendein wie militärische oder politische Expertise angesammelt, die ihn speziell würde qualifizieren für das Amt vom Verteidigungsminister. Umso interessanter, dass er sich jetzt so aktiv da als grosser Tätschmeister und Problemlöser für das Departement eingebracht hat.
Sie sind alle aufgestanden, haben wir das nochmal schnell los, weil das habe ich wirklich sehr, sehr lustig gefunden, wie er Geschützbedienung managt in der RS. Achtung, es kommt nochmal.
Wir waren aber 7 Mann an unserer Geschützbedienung in der RS. Und ich war wahrscheinlich einer der Treiber, sie hatten es nicht so schön mit mir. Aber von meinen 6 Kameraden haben alle 6 den Vorschlag bekommen, in die Unteroffizierschule zu gehen. Außer mir alle. Wir waren immer die schnellste Geschützbedienung. Daran führte kein Weg vorbei. Also Armee und Landesverteidigung haben mir immer viel bedeutet. Selber bin ich aber keinen militärischen Karriereweg gegangen.
Erinnerung aus dem Schützengraben mit dem Markus Ritter.
Bemerkenswert ehrlich auch, oder? Das ist halt der Einzige, den sie nicht mehr haben wollen, eigentlich.
Aber wegen ihm sind alle so schnell gewesen, weil er alle so steigrisinnig gemacht hat. Das sagt er recht deutlich, oder? Und das ist ja etwas, was sich durch seine Karriere nachher durchgezogen hat. Wir haben am Tag nach der Ankündigung die Geschichte bei uns in der Zeitung von der Sabrina Bundi und von Thomas Knellwolf, dass der Markus Ritter Lorenz Furrer als PR-Berater engagiert hat. Wegen Lorenz Furrer, das haben wir in dieser Geschichte gelesen, hat der Ritter keine rote Krawatte angehabt, sondern eine grau-blau gestreifte.
Blau-weiss.
Entschuldigung, Hauptsache.
Eine kleine nicht, Botschaft an Zürcher, wenn sie schon keinen Bundesrat haben.
Hauptsache nicht rot. Geht das nicht mehr ohne eine Bundesratskandidatur, ohne PR-Berater?
Es scheint ganz so. Also in meiner Wahrnehmung ist das zuerst mal ein ganz grosses Thema bei der Elisabeth Baum-Schneider. Vielleicht korrigieren die mich nachher gerade alle zusammen. Aber dort hat man dann wahnsinnig viel darüber geredet, weil sie ja das wahnsinnig liebe Bild generiert hat mit diesen Schwarznasenschafen. Und das ist wirklich so ein bisschen als Geniestreich auch in die Geschichte gegangen von diesen Bundesratswahlen. Jetzt im Rückblick klingt das ja schon wieder alles so wahnsinnig selbstverständlich. Aber ich glaube, das Neue ist vor allem, wie selbstverständlich man auch über das redet, dass man das macht. Also, dass man irgendwie gut beraten war und gut vernetzt war, das war schon früher so gewesen. Aber ich glaube gerade, dass wir jetzt so Details wissen, wie dass der Markus Ritter drum keine rote Krawatte angehabt hat. Ich habe jetzt die beiden Kollegen nicht gefragt, wer ihnen das gesagt hat, aber das muss entweder der Markus Ritter ihnen gesagt haben oder der Lorenz Furrer. Also viel mehr Optionen gibt es nicht. Also, dass man so hausiert mit dem Mandat und der Lorenz Furrer führt das auch offiziell auf seiner Website und so. Ich glaube, das ist das Neue an dieser Entwicklung.
Ich glaube, es ist halt auch präventiv, damit es nicht kann irgendwie skandalisiert werden kann. Oder sagt man es lieber von Anfang an, nicht, dass dann irgendjemand Geschichte versucht zu machen, oh, der hat ja Beratung gebraucht und weiss auch nicht was. Aber es ist schon so, dass die meisten eigentlich, es gibt nicht alle ein offizielles Mandat. Ich glaube zum Beispiel die Evi Allemann, die hat sich vom Herrn Launer beraten lassen, einem ehemaligen Com-Chef von Anna Berset. Aber sie hat dann gefunden, das ist, glaube ich, ein Familienfreund oder so von ihnen und hat, das ist dann nicht offiziell quasi geworden, sondern es ist mehr so, man hat es ein bisschen gewusst unter der Hand. Aber ich glaube, es ist eben schon so, dass es halt sehr viel ziemlich grosse Fettnäpfchen gibt, wo man reintreten kann, so als Bundesratskandidat oder Kandidatin. Weil man halt auch plötzlich von sämtlichen Medien vom Land interviewt wird, selbst wenn man vorher vielleicht nicht ständig Medienkontakt gehabt hat. So. Und auch zu Themen, wo man sich sonst nie dazu geäussert hat. Oder? Also Fabian, du hast es gesagt, der Ritter war kein Sicherheitspolitiker bis jetzt. Da hat er sich sehr darauf vorbereiten können, weil er eben das selber so zum grossen Schwerpunkt macht. Aber auch zu Europa war er jetzt nicht der Erste, den man gefragt hat. Zudem wird er viele Fragen müssen beantworten in den nächsten Wochen. Ja, und ich glaube, dann hilft es einfach, wenn einem jemand zur Seite steht und einem ein Tipps gibt.
Und ja, ich gehe schwer davon aus, dass der Herr Furrer Markus Ritter nicht nur Tipps geht zur Farbe der Krawatte, sondern dass auch er es war, der jetzt den speziellen Medienauftritt von Markus Ritter ganz wesentlich prägt hat. Sprich, dass er ihm zu dieser Strategie geraten hat, sich jetzt nicht nur in allgemeinen, salbungsvollen Worten als Landesvater und Bundesrat zu empfehlen, sondern als tatkräftiger Manager im Verteidigungsdepartement, weil er offensichtlich davon ausgeht oder weil man davon ausgehen darf, dass das bei einem guten Teil vom Parlament eben sehr gut ankommt.
Vielleicht noch zu dem Punkt, den du angesprochen hast, Larissa, eben, dass Evi Allemann auch jemanden hatte, der sie beraten hat, aber das dort so als offizielles Mandat gemacht hat. Dort äußert sich der Lorenz Furrer auch dazu in dem Artikel, den wir vorher angesprochen haben. Und er sagt dort, die Grenze zwischen Glückwünschen, freundschaftlichen Tipps, einem kleinen Gefallen und einem strukturierten Mandat sind ja ziemlich fließend. Und eben so strukturierte Mandate, wie das jetzt eins gibt beim Markus Ritter, das sei früher noch schon eher selten gewesen.
Hochinteressant finde ich übrigens auch, was der Lorenz Furrer im Artikel sagt, warum er das eigentlich macht oder warum PR-Berater das machen. So Bundesratskandidaten coachen. Also wenn man ihm glaubt, dann ist das nicht ein Mandat, wo er einen Haufen Geld verdient dabei, sondern eben eins, das ihm hilft, sein Netzwerk zu stärken. Oder? Und Er hat so gesagt, wenn er dann später mal einen Kunden hat, der ganz dringend einen Termin beim Bundesrat wünscht, dann ist es ihm eben über so einen Freundschaftsdienst oder wie man es nennen will, fällt es ihm dann einfacher, so einen Termin schnell zu organisieren. Also für die PR-Berater scheint das auch eine Sache zu sein, die vornehmlich so der Stärkung von ihrem beruflichen Profil dient und jetzt nicht unbedingt etwas, wo sie in dem konkreten Fall das grosse Geld damit machen.
Neue Drohnen kaufen oder so, zum Beispiel dann später. Du hast Fettnäpfchen erwähnt, Larissa. Eins hat Lorenz vorher nicht verhindern können, wo der Markus jetzt dreidramt ist. Und zwar das mit den Frauen, die du vorher schon mal erwähnt hast. Ich möchte hier schnell abspielen, was er dir gesagt hat.
Les femmes dans notre groupe, et aussi les femmes du centre en le gouvernement, c'est une situation difficile. Je vois aussi qu'il il s'intéresse pour département et d'autres, et pour le DDPS, les femmes on peut une difficulté.
Erste wichtige Frage: Was hat Markus hier gesagt?
Ja, er hat, glaube ich, effektiv wollen sagen, dass sie sich einfach nicht so, also dass sich Frauen in der Mitte jetzt nicht so würden interessieren für Sicherheitspolitik oder eben für das VBS. Aber es, wenn er sagt, les femmes ont des difficultés, die Frauen haben Schwierigkeiten mit dem Departement, ist es halt ein bisschen eine andere Aussage, als er wahrscheinlich hat wollen machen mit dem Ganzen.
Wie schlimm? Wie wenig schlimm?
Die Aussage oder das Französisch?
Ja, beides, ehrlich gesagt. Vielleicht tun wir es zweiteilen. Kann man mit so einem französischen Bundesrat werden?
Natürlich. Also ich meine, da muss man nur mal das Deutsch hören von anderen Bundesräten. Ich sage jetzt keinen Namen.
Okay, die Frage ist beantwortet. Die andere, wie schlimm ist der Fauxpas?
Ja, ich finde es vor allem jetzt spannend, zum schauen, wie die Aussage fraktionsintern ankommt. Also sagen wir es mal so, die Mitte-Frauen, die haben in den letzten Tagen und Wochen so, ja, sage ich mal, eine gewisse rebellische Ader auch durchblicken lassen. Also sie haben sich da ja auch mit recht pfefferten Statements gegen den Gerhard Pfister in die Medien gebracht. Also da ist durchaus viel Selbstbewusstsein rum. Man muss ja auch immer sehen, wir haben jetzt gerade die erste Verteidigungsministerin, also die erste Frau an der Spitze vom VBS, die jetzt zurücktreten, oder? Aber in dieser Situation natürlich so etwas anzudeuten, wie von wegen, ja, Frauen und VBS, das ist ja ein bisschen schwierig. Das ist natürlich nur schon vom Zeitpunkt her sehr merkwürdig. Insofern gehe ich vor allem davon aus, dass es fraktionsintern natürlich schon noch Diskussionsbedarf dann, geben wird.
Vor allem, weil ja eine der letzten möglichen verbleibenden Konkurrentinnen von ihm, Andrea Gmür, ist, die Sicherheitspolitikerin ist, die im Moment Präsidentin ist der Sicherheitspolitischen Kommission. Also wenn ich sie wäre und dort antreten würde, dann würde ich das dann vielleicht mal in die Waagschale werfen. Aber grundsätzlich kann man natürlich die Logik schon nachvollziehen. Also es gibt nur sehr, sehr wenige Frauen, die das Militär machen in der Schweiz und dass die das im Schnitt wahrscheinlich darum ein bisschen weniger interessiert, das darf die stimmen.
Stand heute, wir nehmen auf am späten Nachmittag am Donnerstag, ist der Markus Söder der einzige Kandidat für den Bundesrat. Jetzt bleiben wir bei dieser Hypothese. Was wäre denn er für den Bundesrat? Was hat das Gefühl?
Ja, ich finde es vor allem zunächst einmal die Frage spannend, was wäre er für einen Verteidigungsminister, oder? Die Larissa hat darauf hingewiesen, oder? Er hat so gewisse Spitzen gegen die Viola Amherd platziert. Wenn man sich mal anschaut, wie er auf Smartvote zu so gewissen sicherheitspolitischen Fragen Stellung bezieht, muss man sagen, er ist da eigentlich nicht weit weg mit seinen Positionen von denen von Viola Amherd. Also eine Frage, soll die Schweizer Armee die Zusammenarbeit mit der NATO ausbauen, da sagt er eher ja, unter Wahrung der Schweizer Neutralität. Bei der Frage, soll der Bundesrat in Fällen eines völkerrechtswidrigen Angriffskriegs, zum Beispiel der Angriff auf die Ukraine, anderen Staaten die Wiederausfuhr von Schweizer Waffen erlauben dürfen, da sagt er dezidiert ja, also nicht nur eher ja, sondern auch wirklich ja, das ist ja eine umstrittene Frage. Also da ist er so auf einem, sage ich, gewissen Internationalisierungskurs, wo sich deckt einerseits mit den Positionen von Frau Amherd und andererseits auch mit denen von einem guten Teil der Generalität im VBS.
Ich könnte mir vorstellen, dass die grössten Unterschiede vielleicht eben gar nicht in den Positionen sind oder wären, sondern in der Art, wie er das Departement führen würde. Und dort kommen mir so Episoden in den Sinn, wie er als Bauernpräsident verschiedene Abstimmungskampagnen organisiert und orchestriert hat, wo dann wirklich bei Bauernhöfen und Schüren im ganzen Land transparent und so Abstimmungsplakate gehangen sind, sehr, sehr prominent. Und dort hat er vor allem dann auch gern darüber geredet, wie generalstabsmässig er das organisiert hat und hat die Leute dann auch wissen lassen. Also es war jetzt kein Zufall gewesen, dass da die Bauern das aufgehängt haben. Wenn ich das will, dann passiert das im ganzen Land. Und ob das jetzt vergleichbar ist mit der Führung von einem VBS, das wage ich zu bezweifeln. Aber gleich, ich kann mir vorstellen, dass er mit einem ähnlichen Selbstverständnis an die Führung herangehen würde. Und wie wichtig das ist, wie man dort auftritt, das hat man zum Beispiel bei Albert Rösti gesehen. Man hört oft, die Gefahr besteht, dass die Verwaltung dann den Bundesrat führt und nicht umgekehrt, weil man nicht genug schnell Ansagen macht. Und dort habe ich schon das Gefühl, dass der Markus Ritter dann recht schnell wahrscheinlich einen Plan hat und den recht mit Nachdruck versuchen durchzusetzen im VBS.
Er wäre auch sicher nicht einer, der nur so sein eigenes Gärtchen unter Kontrolle hat oder sein eigenes Haus, wie er jetzt das Bild schon so schön vorbereitet hat.
Sein eigenes Hof.
Genau. Sondern ich glaube, er wäre einer mit viel Gestaltungswille auch über die eigenen Departementsgrenzen raus und wo eben wir auch so ein bisschen Deals suchen, früher schon mit den anderen Bundesräten reden. So ein bisschen eine Hand wäscht die andere, hilfst mir da, ich helfe dir dort. Und ich habe das Gefühl, dass er mit dem auch könnte das Zweiergespann von Albert Rösti und der Karin Keller-Sutter ein bisschen aufbrechen und vielleicht die Bundesratsentscheid gesamthaft wieder ein bisschen mehr nach links ziehen. Also dass ihm das ein bisschen besser würde gelingen als der aktuelle Mitte-Links-Bundesrat. Das ist jetzt aber nur eine Prognose, einfach weil man ihm so ein bisschen das Dealmaking zuschreibt. Es müsste dann natürlich schon noch zuerst beweisen. Aber es ist eben schon, ich finde es interessant, ich bin nicht sicher, ob er bei der NATO wirklich gleich positioniert wäre wie die Frau Merz. Er hat sich jetzt ein paar Mal recht kritisch geäussert. Man kann sagen, es ist jetzt einfach Wahlkampf, er will bei der SVP gut ankommen und so. Aber er hat auch bei dem Smart Spider hat er zum Beispiel bei der offenen Außenpolitik einen relativ tiefen Wert. Also ich kann mir vorstellen, dass auch in der EU wäre er sicher kritischer als Frau Merz und so. Also ich kann mir vorstellen, dass es da durchaus noch ein paar Fragen gibt, wo er nahe ist an der Bürgerlichen. Natürlich neben dem offensichtlichen so Landwirtschaftspolitik. Aber eben in der Sozialpolitik hat er dort recht einen hohen Wert, also für eben einen ausgebauten Sozialstaat. Und das könnte interessant sein, wenn er für so einen Ausbau eben auch im Bundesrat könnte Mehrheiten schaffen. Ich glaube, zum noch einen letzten Punkt bringen, im VBS, wo er sicher unterschiedlich wäre, ist, dass er kaum würde so einen Fokus legen auf Diversität, Frauenförderung und so, wie das bei Ola Amherd gemacht hat. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Er ist auch durch innen konservativ in der Mitte, was so Gesellschaftspolitik angeht.
Ich würde gerne kurz über die Berufe reden, die im Bundesrat aktuell vertreten sind. Der Albert Rösti ist Agronom, der Guy Bamelin ist ein Winzer. Beat Jans hat die Lehre als Bauer gemacht. Elisabeth Baumschneid ist eine Bauerntochter und hat Schof, man hat es gehört, nicht zum ersten Mal. Ist das ein Problem, wenn jetzt nochmal jemand im Bundesrat gewählt werden würde, der auch einen landwirtschaftlichen Hintergrund hat?
Also Bauern sind ja bis jetzt nicht auf ganzer Linie durchgekommen im Bundesrat bei den letzten Entscheidungen. Also zum Beispiel, wenn es ums Sparen gegangen ist, hat der Bundesrat mehr wollen sparen bei den Bauern, als das Parlament schlussendlich gemacht hat. Also das ist, finde ich, noch ein interessanter Punkt. Auch wenn es jetzt, ja, wie du gesagt hast, schon viele Vertreter gibt, die irgendeine Affinität haben zu der Landwirtschaft. Und darum bin ich nicht ganz sicher, ob das dann, also der Herr Ritter hat sicher noch eine stärkere Affinität und es kann dann natürlich sein, dass er das dann noch ein bisschen mehr würde pushen. Vor allem, wenn er dann vielleicht würde sein Versprechen eben doch nicht wahr haben und das Haus dann würde verlassen, um ins WBF wechseln, wenn der Herr Bamelin gächte. Aber das sind ja alles noch Spekulationen, die noch sehr weit weg sind, weil er ist ja noch nicht gewählt.
Also bei Markus Ritter finde ich schon interessant, wie er so als Gesamtkunstwerk erscheint. Oder? Es gibt ja bei allen Parlamentarierinnen und Parlamentariern gibt's das Register mit den Interessenbindungen und bei vielen, also gerade bei Bürgerlichen, hat man damals immer eine riesenlange Liste von Verwaltungsratsmandaten dort und Verbandsmandaten dort und so weiter und so fort und noch einen Haufen ehrenamtliches Zeug. Bei ihm, das ist wirklich speziell, sind nur zwei Ämter aufgeführt, nämlich das Präsidium vom Schweizerischen Bauernverband. Und dann ist er noch Mitglied im Stiftungsrat der Pensionskasse vom Schweizerischen Bauernverband. Also noch mehr Bauer geht eigentlich nicht. Oder? Also er hat eigentlich seine gesamtpolitische Existenz über die Interessenwahrung vom Bauernstand für sich definiert. Und von dem her wäre es natürlich schon, es wäre eine Stärkung der Landwirtschaft, ihrer Landesregierung, wie man sie sich noch ausprägter eigentlich gerne vorstellen kann.
Ich glaube, über Markus Ritter seine Affinität für Bauernthemen müssen wir wirklich nicht diskutieren. Die ist sehr, sehr ausgeprägt. Und bei den anderen, glaube ich, aber lohnt sich ein differenzierterer Blick. Also Elisabeth Baum-Schneider, die ist Sozialarbeiterin gewesen. Sie ist zwar eine Bauerntochter, aber die ist keine Bäuerin. Ich glaube auch nicht, dass sie eben in allen Fällen mit den Bauern würde stimmen, wie man vielleicht eben gesehen hat bei diesem Sparentscheid. Und beim Beat Jans war es ja sogar ein Thema gewesen vor seiner Kandidatur, wo er mit dem Jon Pult zusammen zu dieser Anhörung gegangen ist. Wir erinnern uns, Basler Leckerli hat er mitgebracht.
Schlau, ganz schlau.
Das war wahnsinnig nett gewesen dort und so. Und das hat gut funktioniert. Aber dort hat man ja im Vorfeld immer gesagt, dass das ein bisschen schwierig könnte sein mit den Bauern, weil er der konventionellen Landwirtschaft gegenüber kritisch eingestellt ist. Also, ja, ich nehme jetzt an, so Themen wie Pestizide und so, dort ist er gar nicht auf dieser Linie. Und darum sehe ich jetzt trotz allem nicht so eine grosse Gefahr, dass jetzt die 5 Personen zusammen würden irgendwie an einem Strick ziehen und die Schweiz in ein grosses Ballenberg oder so verwandeln. So weit sind wir noch nicht.
Es gibt ja einfach wahnsinnig viele Leute mit irgendwelchen Affinitäten zu der Landwirtschaft. Also Christoph Darbele wäre dann übrigens auch noch ein Agronom oder ein Agrarwissenschaftler und er hat mal das Bundesamt für Landwirtschaft geleitet. Also wenn der jetzt auch noch kandidiert, dann sind es nachher quasi 2 Bauernvertreter gegeneinander.
Mhm. Gut, beide miteinander kommen wir nicht rein. Aber vielleicht, das ist ja schon interessant, über das haben wir sicher auch schon geredet an dieser Stelle. Aber so Diskrepanz zwischen unserem Selbstverständnis und eben, dass sehr viele Leute in der Schweiz auch zumindest ein paar Generationen zurück irgendwelche bäuerliche Wurzeln haben, wie jetzt eben Elisabeth Baum-Schneider, bei ihr ist noch nicht so weit zurück, bei anderen vielleicht ein bisschen weiter. Und dann, wie das kontrastiert mit der wirtschaftlichen Bedeutung der Bauern, also der Anteil von der Landwirtschaft am BIP liegt bei unter 1%. Also von dem her könnte man schon sagen, jetzt 5 von 7 in der Regierung mit dem Bauernbezug ist jetzt überrepräsentiert.
Ich würde es übrigens ein bisschen von anderer Seite her anschauen. Oder? Also mir scheint, wenn schon das Problem nicht sein, dass die Bauern im Bundesrat stark vertreten sind, sondern dass die urbane Schweiz, also die Schweiz in der grösseren Städte, in der Grossstädte, dass die eben untervertreten ist. Da ist im Moment einfach der Beat Jans als Basler. Jetzt hat er schon als Bauernvertreter halb müssen herheben, aber ich denke, adäquater ist, wenn man in der urbanen Welt zuordnet. Aber er ist so gesehen eben der Einzige, oder? Alle anderen, gut, Karin Keller-Sutter, die ist aus Wiel, das ist jetzt auch nicht das
Zentrum
Dorf,
von der Urbanität,
aber auch nicht das Zentrum von der Urbanität. Genau. Insofern, ja, ich finde, wenn schon, müsste man vor allem über das diskutieren, oder?
Kleine Klammer, das ist immer wieder interessant, wie fest wir auch alle Bauern im Geist sind. Habt ihr denn Verwandte, wenn ihr zurückgegangen, die Bauern waren? Seid ihr auch Bauerntöchter, Bauernenkelkinder?
Enkel, ja.
Okay.
Urenkelin und glaube auch nicht hauptberuflich Bauern, aber sicher viele Tiere und so.
Okay. Ich Sohn, einfach, dass ich es mal gesagt habe.
Darum hast du so eine Affinität für den Ritter?
Absolut. Jetzt komme ich raus. Kurz vor der Wahl im Bundesrat. Du sagst, Fabian, dass die Urbanität zu wenig abbildet im Bundesrat. Das stimmt sicher. Mich würde es interessieren, wenn wir noch kurz bei den Berufen bleiben. Ist es denn wichtig, dass so auch verschiedene Herkünfte, verschiedene Erfahrungen abbildet sind oder vertreten sind im Bundesrat?
Ich glaube, es erhöht einfach die Wahrscheinlichkeit, dass sich mehr Leute mit der Regierung identifizieren. Also, dass sie dort drin etwas wiederfinden, wo sie sich quasi drin gespiegelt sind. Mir fällt jetzt nur gerade ein, ich bin am Wochenende in einer Beiz gewesen, im Kanton Graubünden, und nachher haben dort am Nebentisch haben alle getrauert darüber, dass der Herr Gandinas jetzt nicht kandidiert und man hätte so gerne einen von uns gehabt, quasi in Bern. Und ich finde das schon noch faszinierend, irgendwie, wie gross dass die Identifikation irgendwie einmal ist, auch im Vorfeld von den Bundesratswahlen, wie viel über das diskutiert wird eigentlich überall. Wir sehen es ja auch im Leserinteresse und so weiter. Ich glaube einfach, man verliert halt ein bisschen eine Chance, um unterschiedliche Perspektiven in der Regierung repräsentiert zu sehen. Ich finde aber nicht, dass es das Wichtigste ist, dass man jetzt genau nach strikten arithmetischen Kriterien jede Gruppe in der Bevölkerung im Bundesrat möglichst akkurat repräsentiert hat, sondern ich finde, es wird tendenziell vielleicht ein bisschen zu wenig aufs Können in der eben zum Beispiel, was die einzelnen Departemente angeht oder grundsätzlich um die Eignung für so ein Regierungsamt geht und ein bisschen zu viel über die verschiedenen Bevölkerungsgruppen und wie die repräsentiert sind.
Gleichzeitig muss man sagen, oder in anderen Bereichen, da achtet man sehr intensiv auf so eine ausgewogene Repräsentation. Also man hat immer viel Wert darauf gelegt, eigentlich schon seit der Gründung vom Bundesstaat 1848, dass die Latinische Schweiz so im Bundesrat vertreten ist, wie es ungefähr ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung entspricht. Man achtet ja bekanntlich peinlichst genau darauf, dass Konkordanz unter den Parteien gewahrt ist, also dass da alle entsprechend ihrer Wählerstärke vertreten sind in der Regierung. Gibt manchmal Anlass zu sehr komplizierten Rechnungen, wie man jetzt den Anteil richtig festlegt. Ja, und dann gibt es natürlich noch Geschlechterfragen, über die werden wir wahrscheinlich noch reden, oder? Frauen haben ja mit Erfolg, kann man glaube ich sagen, darauf bestanden, dass sie auch entsprechend ihrem Gewicht repräsentiert sind in der Landesregierung. Also in sehr vielen Bereichen sind wir relativ quotensensibel. Im Bereich von dieser Frage Urbanität, Land, sind wir das weniger. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, oder in der Schweiz sind da auch die Übergänge ein bisschen fliessender, oder? Also es gibt ganz einen Haufen Teile von der Schweiz, wo man nicht so recht weiss, ist jetzt das eher der Stadt oder eher dem Land zuzurechnen. Der Graben ist bei uns ein bisschen weniger tief als in anderen Ländern.
Jetzt habe ich darauf gewartet, wie du dich selbst das Loch grabst bei den Frauen, aber hast es gerade noch umschiffen. Jacqueline, wie siehst du die Frage nach der Repräsentation bei den verschiedenen Berufen und Lebenswelten?
Ich glaube, da muss man ein bisschen unterscheiden, über welches Kriterium das man redet. Ich glaube, dass der Bundesrat in einer gewissen Art und Weise ein Abbild sein von der Bevölkerung ist wichtig, nur schon, dass die Bevölkerung das Vertrauen in ihn nicht verliert. Ich finde die Dimension, die Fabian angesprochen hat, mit der urbanen Schweiz sehr wichtig, weil man weiss ja, die Städte wachsen, immer mehr Leute wohnen in der Stadt und wenn man dann gleichzeitig 6 von 7 Vertreter, Vertreterinnen hat, die sich eher am ländlichen Raum zugehörig fühlen, dann ist das sicher nicht optimal. Ich glaube, etwas Ähnliches kann man sagen über die Altersverteilung. Dort ist zwar klar, dass jetzt ein 20-Jähriger wahrscheinlich eher nicht Bundesrat wird, aber ich glaube schon, es gibt Bereiche, wo man das spürt, zum Beispiel in der Digitalisierung, dass da vielleicht nicht so viel Affinität vorhanden ist, nicht so viele Digital Natives im Bundesrat sitzen. Vielleicht auch in den Familienfragen, wo wir jetzt auch wieder gesehen haben, viele Bundesräte, die haben entweder kein Kind oder schon erwachsene Kinder. Der Philipp Kutter, der sich eine Kandidatur überlegt hat für den Bundesrat, hat unter anderem mit Verweis auf seine Kinder abgesagt, wie auch andere auch. Ich glaube, das könnte durchdrücken in der Familienpolitik. Und wenn es jetzt um die Regionalverteilung geht, glaube ich, muss man das nicht mehr ganz so streng sehen wie auch schon, weil wir ja alle recht mobil sind und uns vielleicht auch verschiedene Welten zugehörig fühlen, wie es Fabian schon gesagt hat. Ich finde, jetzt, wenn es 2 Leute aus dem Kanton St. Gallen sind, die dann auch noch aus recht unterschiedlichen Welten im Kanton St. Gallen stammen, wie Fabian hat es gesagt, Frau Keller-Sutter ist wahrscheinlich die 2. urbanste im Bundesrat, redet abgesehen davon ja auch ganz einen anderen Dialekt als der Markus Ritter aus dem Rintel, nur weil du eingangs gesagt hast, 2, die St. Gallerdeutsch redet. Also von dem her, ich glaube, dort kann man es auch zudrücken, aber über alles gesehen ist das sicher wichtig, dass man da ein bisschen eine Balance behaltet und bei der Geschlechterfrage natürlich sowieso.
Ich habe gehört, dass Guy Baumann auch schon mal etwas googeln hat.
Ich wollte Fabian noch widersprechen. Zu seinem Punkt mit den Frauen, die erfolgreich lobbyiert haben. Also es hat dann erst einmal eine Frauenmehrheit gegeben im Bundesrat und so übervertreten, wie die Landwirtschaft jetzt ist im Bundesrat, sind Frauen also definitiv noch nie gewesen. Und ich finde halt den Punkt, ja, ich verstehe jetzt zum Beispiel das Argument, wenn man sagt, Mitti muss jetzt nicht schon wieder eine Frau stellen, nachdem sie mit der Doris Lloyd hat und Viola Amherd zweimal eine Frau gestellt hat. Ich finde nicht, dass das wichtigste Kriterium ist bei dieser Wahl. Aber es wäre nachher, Stand jetzt, wenn es der Herr Ritter bleibt und vielleicht noch ein zweiter Mannenkandidat und wenn jetzt Frau Gmür zum Beispiel nicht kommt oder noch irgendeine andere Frau wie Nicole Barandun oder so, dann hätte man nachher 5 Männer und 2 Frauen im Bundesrat und dann wird es ja, vielleicht ein bisschen Druck geben auf die SVP, dass sie auch mal eine Frau vorschlagen als Kandidatin, aber es wird auch dort wieder nicht der prioritäre Faktor sein, wo man darüber redet, dass also so wahnsinnig gut lobbyiert, haben jetzt die Frauen glaube ich auch nicht.
Ja, das ist vielleicht ein bisschen falsch übergekommen, also von Übervertreten kann sowieso kein Rede sein, oder? Also ich meine einfach, es ist heute an sich relativ selbstverständlich, dass man ein halbwegs ausgeglichenes Verhältnis haben möchte im Bundesrat bei der Geschlechterverteilung. Ja, einmal haben wir 4-3 gehabt für die Frauen, nur relativ kurz. Seither sind Männer wieder in der Mehrheit. Aber ich meine einfach, so die Grundsatzdiskussion, ist das wichtig oder richtig, dass wir ein halbwegs ausgeglichenes Geschlechterverhältnis haben, die ist eigentlich relativ breit über das politische Spektrum heute beantwortet. Und zwar mit «Ja». Ich wollte noch kurz zu Jacqueline ergänzen, oder, weil sie darauf hingewiesen hat, dass Frau Keller-Sutter und der Herr Ritter aus dem gleichen Kanton kommen. Wir haben ja bis vor gar nicht allzu langer Zeit haben wir die Kantonsklausel in der Verfassung gehabt, die genau das verboten hat. Man hat die aufgehoben, sehr bewusst aufgehoben. Das heisst, heute ist das erlaubt, dass 2 oder mehr Mitglieder vom Bundesrat aus dem gleichen Kanton kommen. Und ja, das ist mit gutem Grund passiert, finde ich, insofern das kann und soll kein Hinderungsgrund sein, eine qualifizierte Person in die Regierung zu wählen.
Weißt du, wie viele Männer im Bundesrat waren seit der Einführung des Frauenstimmrechts 1971?
Nein, aber du sagst es mir sicher gerade.
Schätzungen? Ich kann sagen, wie viele Frauen waren seit 1971. Das wisst ihr auf Anhieb, oder?
10.
Wie viele Männer?
Sie sind alle am Rechnen. 7 Mitglieder und dann die Anzahl Jahre und die durchschnittliche Legislatur.
Gibt. 116. So viel zum ausgewogenen Verhältnis.
Was, seit der Einführung des Frauenstimmrechts? Bist du sicher?
116 Männer seit 1971 im Bundesrat und 10 Frauen. Recht jäse
ist auch die Vertretung der älteren Generation im Bundesrat. Also darüber redet man eigentlich nicht so viel. Man redet höchstens darüber, dass jemand vielleicht mit 63 ein bisschen an der oberen Grenze für eine Kandidatur ist. Aber über das Alter von der amtierenden Bundesrat redet man eigentlich fast nie. Und darüber, dass es vielleicht auch mal jemand ein bisschen Jüngeres vertragen würde. Also ich habe extra noch mal kurz nachgeschaut, wie alt das dann die Leute in unserer Regierung im Moment so sind. Denn Jacio Cassis ist 63, die Beat Jans ist 60, Frau Keller-Sutter ist 61, der Albert Rösti ist mit 57 der Jüngste. Und Frau Baumschneider, die ist 61 und hat auch schon ja, angedeutet, wie wir alle wissen, bei ihrer Wahl, dass sie dann nicht über das ordentliche Pensionsalter will bleiben. Also es ist, habe ich jetzt jemanden vergessen, ich hoffe es nicht. Der Herr Parmelin wird 66, genau, der ist der Älteste.
Ja, ich würde jetzt mal sagen, verglichen mit den USA, wo jetzt ein fast 80-Jähriger, so eben einen über 80-Jährigen abgelöst hat, stehen wir da gerne nicht so schlecht da.
Das ist genau das, was Jacqueline gesagt hat vorhin. Dass aber die Leute, die so im mittleren Alter sind, dass sie sich das gar nicht vorstellen können, weil sie halt alle kleine Kinder haben. Und das Amt als Bundesrat ist nicht möglich, offensichtlich, wenn man seine Kinder einmal noch sehen will.
Ja, ich muss da ein bisschen widersprechen, oder? Also, mein Bundesrat ist das höchste Amt, das man in einer politischen Karriere in der Schweiz kann erreichen, oder? Also, idealerweise hat jemand, der im Bundesrat gewählt wird, gewisse Qualifikationen, hat Erfahrung vorzuweisen in einer Exekutive, hat Erfahrung vorzuweisen im Parlament. Ich finde das ein bisschen komischer Anspruch, oder wenn man dann findet, oh, da muss jetzt aber unbedingt ein 40-Jähriger noch rein, oder obwohl er vielleicht noch nicht so viel gesehen hat in seinem Leben. Also so eine gewisse Reife, eine gewisse Erfahrung finde ich wichtig für jemanden, der die sehr anspruchsvolle Aufgabe übernimmt, so ein Departement zu führen, Mitglied in einer Kollegialregierung zu sein, sehr weitreichende Entscheidungen zu treffen. Also dass die Leute halt vielleicht ein bisschen näher bei 60 oder älter als bei 40 sind, das liegt ein Stück weit halt auch ihrer Natur von dem Amt, ihrer Natur von Sache.
Jetzt sind wir wieder bei den Lehr- und Wanderjahren. Wir erinnern uns.
Sehr gut. Kommen wir zurück zum Markus Ritter. Bis jetzt ist er, wie gesagt, der einzige Kandidat. Es gibt noch zwei mögliche Leute, die sich auch Kandidaturen überlegen, ernsthaft. Das ist der Christoph Dabele. Wir haben schon kurz von ihm gehört, dass er eben auch ein halber Bauer ist. Und Andrea Gmür. Andrea Gmür, könnte ich sie mir schnell ein bisschen vorstellen? Ist sie so der Gegenentwurf von Markus Ritter?
Der Gegenentwurf würde ich nicht gerade sagen. Wir haben ja am Anfang auch schon gewisse Positionen verglichen, vor allem zwischen Viola Amherd und Markus Ritter. Aber ich glaube, eben Andrea Gmür ist recht nah bei der Frau Amherd in vielen politischen Positionen. Also sicher, was so eben eine offene Aussenpolitik und so angeht, wäre sie sehr viel näher dort als beim Herrn Ritter. Sie wäre sicher eben im Bereich von der Landwirtschaft vielleicht auch mal für ein bisschen Umweltschutz, was man beim Herrn Ritter nicht gerade könnte erwarten, glaube ich. Das wäre so in Bezug auf Positionen. Das Gegenmodell sonst würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, ja, vielleicht kommt sie schon bei der Linken besser als der Markus Ritter. Aber sie ist auch, um nochmal kurz aufs Alter zu sprechen, gekommen, noch ein bisschen älter als der Markus Ritter. Und sie hat aber viel Erfahrung politisch. Also sie ist ja Ständerätin jetzt für den Kanton Luzern und hat vorher auch schon sehr lange politisiert. Das heisst, sie hat eigentlich einen relativ breiten Erfahrungsschatz auch wie der Herr Ritter. Was man aber wirklich muss sagen, wenn man über eine mögliche Kandidatur von ihr redet, ist, dass sie ja Fraktionspräsidentin war von der Mitte 14 Monate lang. Das ist etwas länger, als der Herr Archie Diacono Bundesratssprecher war, aber es ist auch nicht besonders lang. Und sie hat dann selber aufgehört, wie sie gesagt hat, dass ihr die Doppelbelastung vom Ständeratsmandat und von dem Fraktionspräsidium zu viel ist und dass sie das Gefühl hat, sie könne ihr Amt als Ständerätin nicht genug gut ausüben. Und ich finde halt, das ist schon ein bisschen ein Warnsignal. Ja, es ist schon ein paar Jahre her, aber trotzdem, die Belastung im Bundesrat ist sicher nicht kleiner als die von einer Fraktionschefin.
Da gibt es ja ein bisschen zwei Erzählungen zu dieser Episode, wo sie Fraktionschefin war. Man liest und hört im Moment auch viel. Andrea Gmür sagt dort einfach ein bisschen aufgelaufen bei diesen Männern in dieser Partei. Man hat sie zum Teil auch extra auflaufen lassen, weil sie die erste Frau in dieser Funktion war. Ich kann das nicht beurteilen. Mir fällt einfach auf, dass da oft dann so Stereotypen bemüht werden, wie eben sie sei wahnsinnig lehrerhaft auftreten. Man muss dazu wissen, sie ist eine Gymnasiallehrerin. Das ist etwas, was man schon bei anderen Politikerinnen gehört hat, zum Beispiel bei der Simonetta Sommaruga, die ja Klavierlehrerin war, hat man das wahnsinnig gern betont und so. Ich kann mir von dem her vorstellen, dass das Element auch etwas damit zu tun hat, dass sie eine Frau ist, dass sie etwas anders auftritt. Ich will aber nicht sagen, dass das alles nur auf Misogynie zurückzuführen ist und dass sie eine super Fraktionschefin war. Aber ich glaube, oft bei solchen Sachen spielen dann mehrere Faktoren rein, die man muss berücksichtigen muss. Und vielleicht noch eine Ergänzung. Frau Gmür ist ja ursprünglich aus dem Kanton St. Gallen. Also ganz so ein Gegenmodell zum Herrn Ritter ist sie nur schon drum nicht.
Der Dialekt ändert zum Glück nicht. Ich würde zum Schluss gerne noch eine strategische Frage stellen. Wenn man jetzt im Parlament sitzt und eher bürgerlich eingestellt ist, auf wen soll man hoffen? Und die gleiche Frage auch umgekehrt. Wenn man eher links eingestellt ist, Mitte, progressiv so, auf wen soll man dann hoffen?
Also Andrea Gmür steht tendenziell ein bisschen weiter links als der Markus Ritter. Insgesamt unterscheidet sich die Profil nicht dramatisch. Und ich habe es erwähnt, oder in sicherheitspolitischen Fragen scheint mir sowieso, dass der Herr Ritter und Frau Gmür relativ nah beieinander und auch einigermaßen nah bei Viola Amherd liegen.
Also wenn wir jetzt bei dem Zweiergespann sind, es ist halt noch ein bisschen früh, um wirklich zu sagen, ob es denn das wird. Ich bin da noch sehr unsicher, ob dann Frau Gmür effektiv kandidiert oder ob sie allenfalls das Gefühl hat, wenn noch jemand anders kommt, wäre der Rückhalt in der Fraktion vielleicht nicht genug gross. Aber ja, also die Frage ist eigentlich offen formuliert, auf wer soll man hoffen? Ich glaube, also Die SVP würde tendenziell schon auf den Herrn Ritter setzen, einfach weil er ein Bauernvertreter ist und die SVP sehr viele Bauernvertreter hat in ihrer eigenen Partei. Es gibt dann noch die Spekulation, dass sie mal auf Esther Friedli hoffen als Bundesrätin und dass eine dritte St. Gallerin dann halt wirklich nicht geht.
Aber sie hat einen anderen Dialekt, muss man sagen.
Ja, ich weiss nicht, ob das im Parlament wirklich ein stichhaltiges Argument wäre. Aber ich glaube, dass dort der Bauernfaktor mehr würde zählen als ein Hoffen auf Frau Friedli, möglicherweise irgendwann, wo man gar nicht weiss, ob sie dann auch würde kandidieren. Also ich glaube, das wäre effektiv, also auch bei einem Christoph Darbelin, der ist ja bei der SVP sowieso ein rotes Tuch wegen dieser Blocherabwahl. Falls jetzt der noch kommt, wäre der sicher auch nicht der Favorit von der Rechten. Ich glaube, effektiv, der Ritter hätte dort die besten Chancen. Und aus Sicht von der Linken, vielleicht hoffen die noch auf eine andere Kandidatur, die wir jetzt eben gar nicht so auf dem Zettel kennen, eben wie zum Beispiel vielleicht eine Nicole Barandun oder so, die sich ja bis am Montag noch könnte melden. Wer weiss, Kanton Zürich, eben urbanes Umfeld und sicher ja, so ein bisschen die gesellschaftspolitisch vielleicht mit anderen Gemüse zusammen für die Linke am besten wäre. Also, ja, oder sonst, die Linke kann sich schon überlegen, um für die Andrea Gmür sein. Ich bin einfach nicht sicher jetzt auf Gefahr rufen, dass ich mich jetzt da in die Vorurteile begebe, die du vorher genannt hast, Jacqueline. Aber ich bin nicht sicher, wie durchsetzungsstark sie effektiv wäre im Bundesrat, einfach weil sie im Parlament mit sehr vielen Ideen, wo sie vielleicht auch so ein bisschen als Hüftschuss gebracht hat, nicht durchgekommen ist. Und ich finde es ein bisschen fragwürdig, ob sich das plötzlich würde ändern im Bundesrat. Und die Linke hätte ja durchaus Interesse an einer starken Mittevertretung, die eben auch so ein bisschen mit den Links anliegen könnte, mal zu einer Mehrheit verhelfen.
Was wäre eigentlich, wenn jetzt der Markus Ritter der einzige Kandidat wäre? Gäbe es eine stille Wahl?
Es gäbe keine stille Wahl. Ich denke, es gäbe das Gegenteil von Stille. Es gäbe relativ viel Unmutsbekundungen. Wenn ich mich nicht täusche, war es das letzte Mal im Jahr 2006 gewesen, dass es effektiv ein Einer-Ticket gegeben hat. Die damalige CVP, also Vorgängerversion der Mitte-Partei, die hat dort ihre Parteipräsidentin Doris Lüthart allein nominiert. Es hat schon sehr mal gewisse Misstöne gegeben. Man hat Frau Lüthart dann trotzdem gewählt. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass es da ein Einer-Ticket geben wird, nur mit dem Markus Ritter drauf. Ich gehe davon aus, es wird am Ende mindestens ein Ticket mit zwei Leuten drauf nominiert werden.
Die Linke hat ja damals auch kritisiert, dass sie sowjetische Zustände, die man da hätte mit den Frau Lüthart. Und dann ist sie gleich im ersten Wahlgang gewählt worden, aber ja. Ja, also ich glaube auch, die Mitte hat vor allem ein grosses Interesse daran, da noch irgendeine zweite Kandidatur zu finden und irgendjemand über das Wochenende noch anzubrügeln, wenn es denn sein muss. Weil einfach das Risiko grösser ist bei einem Einer-Ticket, dass irgendwoher noch eine wilde Kandidatur auftaucht. Ich kann mir zwar noch nicht so recht vorstellen, dass jemand dann wirklich mit dem würde das durchziehen, weil die SP Mitte angreifen, ist dann auch ein bisschen schwierig beim nächsten Rücktritt von einer SP-Bundesrätin. Und bei den anderen weiss ich es auch nicht so recht, ob jetzt die SVP da irgendwie wirklich finden, dass der Ritter so nicht genug ihren Ansprüchen entspricht und dass sie dann irgendein Manöver probieren. Irgendwie kann ich es mir nicht so recht vorstellen, aber es ist schon so, dass bei einem Einer-Ticket, das es in den 90er Jahren noch sehr viel häufiger gegeben hat als eben in den letzten 20, 25 Jahren, dass dort sehr viel häufiger dann wilde Kandidaten gewählt worden sind. Ich glaube, sogar bei jeder fünften Wahl habe ich letzte Zahl gelesen.
Gleichzeitig muss man sagen, also wer auch immer jetzt da allenfalls noch antritt, das muss also eine Person sein, die sich auf eine Niederlage sehr realistisch einstellen muss, weil der Markus Ritter ist ein sehr schwer zu schlagender Gegner, oder? Er ist sehr gut vernetzt im Parlament, also er hat wirklich allerbeste Wahlchancen und man sieht im Moment nicht so den Wunderknaben oder die Wunderfrau, die jetzt da in einer guten Position wäre, um ihn da noch überholen. Also es wird wahrscheinlich schon nicht ganz einfach sein, da noch zusätzliche Kandidatin oder einen zusätzlichen Kandidat zu gewinnen. Aber eben die Gründe, warum das sehr im Interesse liegt vor Mitte-Partei, Larissa hat es gerade ausgeführt.
Gehöre ich da jemanden, der sich gerne meinen Wettbewerb anschließt in diesem Fall? Hey? Wo ich schon vor einer Woche gesagt habe, wie gewisse andere auch. Voilà. Danke vielmals für das Mitreden. Jacqueline Büchi, Fabian Renz und Larissa Rhein. Fabian, ich würde gerne aufhören mit einer Reprise zu der Folge vor zwei Wochen. Dort ist es um Bundesrat gegangen, um solche, die in Erinnerung bleiben und solche, die nicht so in Erinnerung bleiben. Ich habe nachher eine Zuschrift bekommen vom Florian Rath, der leider nicht mehr bei uns podcastet, sondern jetzt beim Blick. Und der hat mir den ultimativen Beweis geschickt, wenn ein Bundesrat in Erinnerung bleibt und wenn nicht. Mit dem hören wir nachher auf. Wir hören uns in einer Woche wieder. Habt's gut. Ciao zusammen.
Ade zusammen.
Ciao zusammen. Tschüss zusammen.
Jetzt kommst du übrigens von der Band Herz. Gut, Fabian. Wir hören zum Refrain. Lieb das Wandern, lieb Gespräche. Ich glaube nicht, dass es ein Lied über Didier Burkhalt gibt, oder?
Die Sendung. Aber über den Beat Flach und den Maike Ecker.
Kennst
du die, aber von ihnen selber gemacht, die Wahlkampfsongs, kennst du die noch?
Na, ah.
Mal eine Folge dazu machen.
Gut.
Das ist nie mehr aus dem Kopf gebracht.
Wunderbar. Die Folge vom Politbüro hat mir Gabatuller produziert. Und nie vergessen, wenn es mal Herd auf Herd geht, es braucht die richtigen Kameraden, die man richtig antreibt.
Wir waren aber 7 Mann an unserer Geschützbedienung in der RS. Und ich war wahrscheinlich einer der 3, sie hatten nicht so schön mit mir. Aber von meinen 7, 6 Kameraden haben alle 6 den Vorschlag bekommen, in die Unteroffizierschule zu gehen. Außer mir alle. Wir waren immer die schnellste Geschützbedienung. Daran führte kein Weg vorbei.